Liebe Gemeinde, Paulus war in gewisser Weise ein Glücksfall für das Christentum. Schwer zu sagen, was passiert wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Denn er hat sozusagen die christliche Theologie erfunden. Schon die großen katholischen Theologen des Mittelalters haben sich auf ihn viel mehr bezogen als auf die Evangelien zum Beispiel. Er hat einfach so viele brillante Sätze formuliert, an die es sich zu erinnern lohnt. Und ganz sicher hätte es auch die Reformation ohne Paulus nicht gegeben. Denn seine Texte waren es, die Luther ins Nachdenken gebracht haben, die ihn aufgewiegelt haben und mit denen er dann auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Zum Nachdenken gebracht hat ihn unter anderem genau dieser Abschnitt, der vom Glauben handelt und der heute unser Predigttext ist. Ich lese ihn jetzt ganz, aber wir werden dann nur ein paar Gedanken daraus aufgreifen, nicht, dass sie erschrecken. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit, schreibt Paulus, jetzt ist sie offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen, doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Liebe Gemeinde, in diesem Abschnitt steckt so viel, so viele Themen. Und wie schon gesagt, man kann diese ganze reformatorische Aufbruchstimmung, die kann man von diesen Sätzen ableiten. Aber es sind sehr komplexe Themen, die hier angesprochen werden. Sie alle in einem Gottesdienst zu behandeln, würde mehrere Stunden dauern, mindestens. Wir haben uns überlegt, einen Aspekt herauszunehmen, nämlich wie Paulus in die Vergangenheit und dann in die Zukunft schaut. In dem vorgelesenen Abschnitt geht es am Anfang immer wieder um das, was früher war. Und deshalb beginne ich jetzt damit und Yvette setzt dann später mit dem anderen Aspekt fort. Zunächst, dieses Problem haben wir ja immer, wenn wir über Gott nachdenken. Wir erkennen ihn als etwas, zum Beispiel eben als den, der uns gerecht macht, ohne dass wir es uns durch gute Taten, dass wir uns als, durch gute Taten als würdig erweisen müssen. So hat das Paulus ungefähr 50 Jahre nach Christi Geburt formuliert. Jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Aber wie war es denn vorher? Mussten sich die Menschen vor Paulus oder zumindest bevor Jesus kam, noch würdig erweisen? Mussten sie sich die Gnade Gottes noch erkaufen? Wir gehen doch immer wieder in die Falle, uns Gott wie einen Menschen vorzustellen, der wütend wird, launisch ist, der lieb ist, wenn wir lieb zu ihm sind und zornig, wenn wir nicht machen, was er von uns will. Und wir stellen uns ihn auch leicht immer wieder als den vor, der sich verändert. Also früher so war und heute so und morgen vielleicht noch ganz anders. Aber mal im Ernst, was wäre denn göttlich an ihm, wenn das so wäre? Was wäre denn das für eine Gerechtigkeit, die sich je nachdem verändert, ob jemand früher gelebt hat oder heute lebt? Nein, was sich verändert, liebe Gemeinde, ist unsere Vorstellung von ihm und unsere Geschichte mit Gott. Und das, was wächst, sind unsere Erfahrungen mit ihm. Deshalb ist es schon sehr wertvoll, dass wir auf diese sehr alten Erfahrungsschätze des Glaubens zurückgreifen können, die wir in der Bibel finden. Unser Glaube, der hat eine Geschichte, der verändert sich. Nicht Gott war früher anders, sondern der Glaube war ein anderer und ist heute ein anderer und wird morgen auch anders sein, wahrscheinlich. Da gilt es aber jetzt dann genauer hinzuschauen und auch selbstkritisch hinzuschauen. Denn wir Menschen haben, wie gesagt, die Angewohnheit, unseren momentanen Wissens- und auch Glaubensstand für das Nonplusultra zu halten. Wir können ja auch nicht anders als glauben, dass das, was wir gerade für das Beste halten, das Beste ist. Aber so neigen wir eben dazu, auf die früheren Generationen herabzuschauen. Aber dafür, schreibt Paulus, gibt es keinen Grund. Zwar hat Gott seine Gerechtigkeit erst durch Jesus Christus so unter Beweis gestellt, aber gerecht war er schon immer. Und Paulus dreht den Spieß sogar ein bisschen um und sagt, lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Aber jetzt hat er eindeutige Zeichen der endgültigen Versöhnung gesetzt. Jetzt gibt es keine Unklarheit mehr über seine Absichten mit uns und über seine Liebe. In unserem Jargon würden wir sagen, Sie konnten es vielleicht nicht besser wissen, aber jetzt ist es klar. Jetzt gibt es also kein Vertun mehr und deshalb ist jetzt das dran, was gleich Yvette ausführen wird. Ich möchte nur noch ergänzen, dass im Alten Testament die Gnade Gottes und seine Liebe zu uns Menschen auch sehr, sehr oft deutlich wird. Eben natürlich, weil ja Gott auch früher kein anderer war.
Musik. Wie klar sind diese Worte? Gott war nie anders, aber wir wollen immer anders sein, besser, sogar perfekt. Wir wollen immer schöner, klüger, sympathischer sein als alle anderen. Wie oft sagen wir zu uns selbst, ich habe doch alles richtig gemacht, ich bin doch gerecht und nicht wie andere. Wie oft sagen schon die kleinen Kinder im Kindergarten, ich war es nicht, ich habe niemanden geschlagen, nicht gelogen, nicht geschubst, das war der oder die. Ich war doch den ganzen Tag so brav. Die Mächtigen haben damals so ähnlich geredet. Wir sind das Volk Israel, die Auserwählten, und alle anderen sind von Gott verworfen. Auch Paulus war, bevor er Jesus kannte, eifrig dabei, sich den denkbar größten Ruhm zu erwerben, einen größeren als den, den die anderen hatten. Nun aber jubelt er in dankbarer Freude. Der Anlass zum Ruhm ist verschwunden, vertrieben und hinausgesperrt. Darin erkennt er die herrliche Wohltat Jesu. Warum ist der Ruhm in Wahrheit bitteres Elend? Er kann nicht ohne die Verheimlichung dessen entstehen, was an uns verwerflich ist. Er ist nicht wahr, sondern entsteht immer dadurch, wenn wir uns hübsch färben, wenn wir uns besser darstellen, als wir es tatsächlich sind, wenn wir das in uns ertöten, die Privilegien, die Vorrechte werden nicht verschwinden, sie bekommen nur neue Inhalt. In einer Gemeinde gibt es auch starke und schwache Menschen. Das Privileg von den Starken verpflichtet nun darauf, dass sie mit all ihren Problemen sich so zu den Schwachen wenden, dass es sie aufbaut und aufhebt. Der Stolz rühmt sich also und fällt damit in die Undankbarkeit und in die Gottlosigkeit hinab. Darum entsteht aus dem Rühmen immer der Streit. Jeder erniedrige den anderen, indem er sich erhöht, weil er nur glänzen kann, wenn die anderen verdunkelt sind. Nun aber ist all dieses Elend vergangen. Das Bedürfnis zu lügen ist von uns genommen. Wir erkennen Gottes Gnade und verleugnen seine Gabe nicht und sind miteinander in den Frieden gestellt. Ist es aber wirklich so? Paulus hat deutlich gesagt, wie das Ende des Rühmens zustande komme. Nicht durch das Gesetz der Werke, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Aus Glauben wird der Mensch gerecht, nicht aus Werken des Gesetzes. Um das ganz deutlich zu machen, bringt er in seiner Übersetzung den Gegensatz von Glauben und Werken des Gesetzes auf den Punkt. Allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben heißt es bei Luther. Obwohl das Wörtchen allein streng genommen nicht im griechischen Text steht. Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Werken des Gesetzes. Das meint nicht etwa, wir bräuchten nichts zu tun. Auf unsere Werke kommt es ohnehin nicht an. Gott rechtfertigt sowieso, egal was wir tun oder lassen. Gemeint ist viel mehr. In Jesus Christus hat Gott allen Menschen seine Gnade vorbehaltlos zugewandt, ihnen das Angebot gemacht, von ihren Sünden freizukommen und in den Raum seiner heilvollen, liebevollen Nähe einzutreten. Das gilt, sagt Paulus, für alle Menschen, Juden wie Heiden gleichermaßen. Denn in Christus sind die Grenzen aufgehoben, die uns früher getrennt haben. Das ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Die guten Werke, das Engagement und der Einsatz für die Sache Gottes in unserer Welt sind nicht die Voraussetzung unserer Annahme durch Gott. Nein, sie folgen daraus als Früchte der Freiheit der Kinder Gottes. Heilvolles Leben beginnt dort, wo sich Menschen einlassen auf die Begegnung mit Gott. Liebe Gemeinde, was uns vor Gott bestehen lässt, ist der Glaube an Jesus Christus. Im Glauben gehören wir zu Jesus. Er ist als einziger gerecht und kann somit als einziger gerecht machen. Die Währung ist das Blut Jesu. Hält man sich diesen hohen Preis vor Augen, ist klar. Wir können uns nichts einbilden auf unsere eigenen Leistungen, auch nichts aufs Frommsein oder unsere tiefe biblische Einsicht. Wie steht es im Römerbrief Kapitel 3? Auf etwas stolz zu sein, ist ausgeschlossen. Auf etwas stolz zu sein, ist ausgeschlossen. Was bleibt uns dann? Was ist wichtig? Sola gratia, allein aus Gnade. Sola fide, allein aus Glauben. Solus Christus, allein durch Christus. Amen.